Ob an der Front oder an der Spitze einer Partei, Friendly Fire ist der Albtraum. Heißt, von hinten in den Rücken geschossen werden von den eigenen Leuten. Wie stark die Verwundung von Lars Klingbeil nach dem Wahldebakel auf dem Parteitag wirklich ist, wissen wir noch nicht. Für die politische Stabilität im Land ist der offensichtliche Rachefeldzug von 166 SPD-Delegierten jedenfalls eine schlechte Nachricht. Angeschlagene SPD, Belastung für die Koalition, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Hanna Bethke ist bei uns, Redakteurin im Ressort Innenpolitik von Welt und Welt am Sonntag. Georg Ismar ist politischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung hier in Berlin. Frank Staus ist Politikberater und hat seit 1994 zahlreiche SPD-Wahlkämpfe betreut. Sie sind auch Host eines Podcasts namens Elefantenrunde. Und um den Gemütszustand einiger politischer Elefanten geht es auch in dieser Runde. Und zugeschaltet aus Lüneburg Michael Koss, Professor für das politische System der Bundesrepublik und der Europäischen Union an der Leuphana Universität in Lüneburg. Ja, Hanna Bethke, Georg Ismar, der Parteitag am Wochenende, der sollte ja ein Neuanfang sein. Es wurde ja Hoffnung gemacht auf eine Aufarbeitung des katastrophalen Wahlergebnisses vom 23. Februar. Sie waren beide auf diesem Parteitag als journalistische Beobachterinnen und Beobachter. In welchem Zustand ist die SPD?
Ich würde sagen, die SPD ist in einem ziemlich katastrophalen Zustand. Sie ist, wie der Parteitag sehr deutlich gezeigt hat, wie ich finde, desorientiert. Sie ist zerfasert. Sie kann nicht mehr klar definieren, warum es die Sozialdemokratie überhaupt heute noch gibt und wozu man SPD wählen sollte. Da hat in dieser Hinsicht der Parteitag wenig Klärung gebracht. Es war dann als Beobachterin, fand ich dennoch aufschlussreich, diesen Zustand der Partei so zu sehen. Aber das, was versprochen worden ist, finde ich, wurde bis auf wenige Ausnahmen nicht eingelöst.
Georg Ismar. Es war vor allen Dingen zu sehen, dass die SPD oft ein Problem hat, Politiker an der Spitze zu stützen, die sehr viel Macht haben. Das haben wir schon öfter bei der SPD gesehen. Jetzt haben wir gemerkt, dass sich da doch einiges an Unmut über Lars Klingbeil entladen hat, weil er halt eben eine gewisse Ämterhäufung hat, die, als Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Und da sind natürlich auch einige auf der Strecke geblieben. Er hat sehr, sehr viele Leute ausgetauscht. Er will einen Neuanfang und er will die Partei vor allen Dingen stärker in die Mitte rücken, eben vielleicht auch Fehler korrigieren, die gemacht worden sind. Er will auch einen härteren Kurs bei der Migration, Kürzungen, Veränderungen beim Bürgergeld. Und das stößt halt vielen bitter auf. Und diese Partei ist halt eben nicht mit sich im Rhein. Das merkt man einfach, dass es da halt in unterschiedliche Richtungen geht. Und Klingbeil ist jetzt natürlich sehr schwer haben wird, diesen Kurs der Reform, die er eigentlich durchsetzen will, auch zu erreichen. Und das wird auch eine spannende Frage, wie das jetzt weitergeht.
Staus, ich habe schon gesagt, Sie haben die SPD in vielen Wahlkämpfen beraten, in früheren Zeiten durchaus erfolgreich. Macht Sie trotz allem das vergangene Wochenende hoffnungsvoll, dass die SPD wieder die Kurve kriegt?
Also die SPD wollte definitiv ihren Platz als Drama-Queen unter den Parteien in Deutschland verteidigen. Und das ist ja gelungen, einmal mehr. Sie haben gesagt, ich mache das schon lange. Das ist auch nicht das erste Mal. Ich stimme Herrn Ismar auch zu. Die SPD hat immer wieder ein Problem mit Macht und mit Machtpolitikern. Man muss aber ein bisschen einschätzen, glaube ich, wie dramatisch jetzt der Gesamtzustand tatsächlich ist. Ich weiß nicht, wie wir jetzt drüber sprechen würden, wenn er 80% oder 75 bekommen hätte. Dann wäre es eine Klatsche gewesen und alle hätten weitergemacht wie bisher. Aber man muss tatsächlich sehen, Klingbeil hat in Folge der Bundestagswahl 5 Bundesminister, einen Fraktionsvorsitzenden und eine Parteivorsitzende mehr oder minder elegant entsorgt. Und das hinterlässt Spuren.
Herr Koss, wir haben die SPD ja in den letzten Jahren als durchaus disziplinierte Partei erlebt. Muss man erwähnen, denn das war nicht immer so. Jetzt wieder Drama Queen, wie wir gerade gehört haben. Zeigt sie da ihr wahres Gesicht? Kann sie nicht aus ihrer Haut heraus als Partei? Mit all ihren Problemen?
Ich glaube, dass das gar kein so großer Widerspruch ist, weil die Partei ja sozusagen, als sie jetzt Drama Queen war, zu sich selbst gesprochen hat. Und in solchen Zeiten die Vorsitzenden der SPD werden immer vom Hof gejagt und manchmal dürfen sie noch draufbleiben, sozusagen, so wie jetzt Lars Klingbeil. Also das ist ja eigentlich Normalität. Wenn es dann aber ans Regieren geht und sozusagen die Schauseite nach außen hin stärker in den Blick gerät, dann sind die Sozialdemokraten sehr diszipliniert und ich glaube, daran wird sich jetzt bis auf Weiteres, man scheut ja wirklich vor Prognosen zurück, auch nichts ändern. Deswegen sind das einfach die zwei Gesichter der SPD, die wir eigentlich schon lange so beobachten können und die auch Gründe haben, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
Ganz bestimmt. Bleiben wir vielleicht noch mal bei diesem Wahlergebnis für Lars Klingbeil. Von der Kampfkandidatur Lafontaine-Schabing abgesehen, war das das schlechteste Ergebnis und hat ihn ja offensichtlich auch getroffen. So ein bisschen hat das erinnert an den 6. Mai, an die Kanzlerwahl. Da wurde zwar im ersten Wahlgang Friedrich Merz ja gar nicht gewählt, der fiel ja regelrecht durch. Aber da offensichtlich gab es eine ganze Reihe von Leuten, die mit ihrem Stimmzettel herumgemault haben, weil ihnen etwas nicht passt. Werden denn Heckenschützen in Zukunft immer mehr auch Politik beeinflussen?
Wie meinen Sie das mit Heckenschützen?
Die dann sozusagen im Geheimen, mit der geheimen Stimmabgabe etwas tun, was man vielleicht offen gar nicht tun würde. Das war ja auch ein Problem auf dem Parteitag.
Also meine Wahrnehmung war, dass dann diese Wahl dann doch alle entsetzt hat, wo man sich ja fragen kann, ihr wisst doch, was ihr tut, wenn ihr wählt. Aber auch da drückte sich nach meiner Beobachtung ein großes Ausmaß an Desorientierung aus. Man war unzufrieden, das hat Herr Ismar ja auch gerade schon geschildert. Manche wurden vor den Kopf gestoßen, dann wollte man Klingbeil abstrafen. Aber dass er dann so heftig abgestraft worden ist, das wollten viele so auch wieder nicht. Aber es war gar keine klare Richtung zu erkennen. Und wenn wir jetzt sagen, Klingbeil steht dafür, die SPD in die Mitte zu führen, da ist doch gar nicht zu erkennen, was die Sozialdemokraten eigentlich unter Mitte verstehen. Oder jeder versteht etwas anderes. Wenn wir dann die Gegenspielerin Bärbel Baas angucken, die zur Co-Vorsitzenden gewählt worden ist, die will die SPD ganz deutlich nach links führen. Da wäre dann aber die Frage, kann sie diesen Sieg gewinnen im Angesicht der Linkspartei? Und ich meine das mit Blick auf die rechte Seite, also vor allem auf die rechtsextreme Seite in Gestalt der AfD, die SPD auf dem Holzweg ist. Also das heißt, alle drei Lager sind nicht gut besetzt von der SPD. Und das zeigt, das kann man jetzt festmachen an der Personalie Klingbeil, aber das ist für mich nur ein Symptom eines Gesamtzustands.
Ja, aber die Frage ist ja auch, man hat ja am 6. Mai gehört, dass offenbar einige gar nicht wussten, was das bedeutet, wenn sie jetzt den Bundeskanzler durchfallen lassen. Und waren ganz überrascht, dass es nicht einen zweiten Wahlgang gibt. Wie gesagt, ist etwas anders als jetzt bei der SPD, aber dass manche so ein bisschen so eine Kamikaze-Mentalität haben und die Konsequenzen vielleicht nicht richtig einschätzen können.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt und das ist auch ein bisschen neu bei der SPD. Da sind ja auch sehr viele junge Delegierte jetzt dabei. Ich glaube, dass das viele einfach nicht so richtig vom Ende her gedacht haben. Die Union ist traditionell so eine Machtmaschine. Kanzlerwahlverein, hat man früher gesagt, wo so etwas nie passieren würde. So ein Unfall, wo man den stärksten Mann in so einer Phase, die sehr wichtig ist, eigentlich ziemlich vor die Wand fährt und schwächt. Und hinterher kamen ja ganz, ganz viele bei Klingbeil an, gefühlt 550, und haben gesagt, ich war es aber nicht, ich habe für dich gestimmt. Das geht dann mathematisch aber nicht ganz auf. Und so gibt es da eine gewisse Verlogenheit und es ist halt auch wie ein Misstrauensvotum gewesen. Und man weiß jetzt halt eben nicht genau, wer es war. Und ich finde halt, auch die Kanzlerwahl erscheint jetzt in einem anderen Licht. Also aus meiner Sicht ist jetzt schon relativ plausibel, dass halt viele der Abweichler im Lager der SPD zu verorten sind, weil man das vielleicht nicht so richtig bedacht hat und es ein Denkzettel auch gegen Lars Klingbeil damals schon war. Und das große Problem ist jetzt, diese Koalition hat eine sehr knappe Mehrheit. Wie sieht das in der Bundestagsfraktion der SPD aus bei ganz schwierigen Abstimmungen, zum Beispiel wenn die Bürgergeldreform kommt? Stehen die dann? Oder gibt es dann da auch wieder Abweichler und auf einmal keine Regierungsmehrheit mehr? All das sind jetzt Fragen, die zu stellen sind. Und das wird auch eine große Herausforderung für Matthias Mirsch, den Fraktionsvorsitzenden der SPD. Und das ist ja auch ein Vertrauter von Lars Klingbeil.
Ich muss noch mal sehen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, wie Herr Koste ja auch schon gesagt hat. Aber ich denke schon, dass wir die SPD gerade in einer schwierigen Transformationsphase sehen, mit dem Ausscheiden, mit dem schnellen Ausscheiden aus dem Kanzleramt, nachdem man es nach 16 Jahren endlich mal wieder hatte. Dann mit diesem großen Personalreglement, was ich gerade angesprochen hatte. Es blieb ja kaum ein Stein auf dem anderen, außer Lars Klingbeil, muss man auch dazu sagen. Aber das war ja auch nochmal ein Manöver.
Boris Pistorius, genau.
Der hätte ja auch gewonnen. Da ist einfach wahnsinnig viel passiert und Klingbeil, muss man ja auch mal sagen, der hatte ja jetzt ja nicht die Furcht davor, diese Position oder dieses Vakuum zu füllen. Wir sind aber immer noch auch bei dem Parteitag, und ich glaube, man hat das ganz klar gesehen bei der Parteitagsregie, immer noch in der Transformationsphase. Also dieser Parteitag war wirklich nicht gut vorbereitet, das muss man sagen. Dann haben wir natürlich auch noch einen neuen Generalsekretär, der da seit 4 Wochen quasi schon mal arbeiten durfte. Aber letztendlich hat man auch nicht erwartet, dass er jetzt so eine große Aufgabe auf einmal stemmt. Wir haben eine neue Parteivorsitzende in spe gehabt. Wir haben eine alte, die sich auf ihren Blumenstrauß irgendwie hin orientiert hat. Und insgesamt waren diese Wahlprozesse, das haben wir übrigens auch bei der Wahl des Parteivorstands nochmal gesehen, nicht gut organisiert. Es kann auch nicht sein, dass ein Landesverband wie Hamburg und ein Landesverband wie Brandenburg, also zwei der wenigen Landesverbände der SPD, die noch Wahlen gewinnen, keinen Repräsentanten im Parteivorstand haben. Und immerhin war das mit Carsten Broster aus Hamburg der, sagen wir mal, wirklich einzige renommierte Kulturpolitiker, was ja schon tragisch genug ist, der SPD. Das heißt, es fehlte wirklich eine komplette Choreografie. Und offensichtlich haben da Mechanismen nicht funktioniert. Offensichtlich hat übrigens auch Bärbel Baas nicht funktioniert, weil sie kommt ja nur aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, der jetzt 10 Leute im Parteivorstand sitzen hat, wo man auch hätte erwarten können, dass sie vielleicht mal sagt, Leute, vielleicht tun es auch 8.
Herr Koss, also aus der Bundestagswahl ungeschoren heraus kam, wir haben es gerade schon mal gehört, der Parteivorsitzende, also Lars Klingbeil und Boris Pistorius, nicht gerade die Herzbuben der Partei. Was heißt das jetzt für Klingbeil und seinen Kurs? Wie beschädigt ist er?
Ich würde immer noch ein bisschen mehr als meine Vorredner jetzt einen Unterschied machen zwischen Basis und Führung. Und ich sehe sozusagen alle die Ämter und Mandate in der SPD haben doch etwas disziplinierter an. Ich verstehe die Argumente, die kamen, würde aber immer noch sagen, es ist mehr die Basis eigentlich, ja, die sich sozusagen zurücksehnt nach den guten alten Zeiten, nach dem Willi, der kommt aber jetzt nicht wieder, immer noch nicht, und der kommt noch weiterhin nicht zurück. Und das, glaube ich, treibt die Leute zusehends um. Die SPD ist in einer ganz schwierigen Situation. Und mein Eindruck ist, das ist in der Führung vielen klar. Und ich gebe sofort zu, dass, wie Frau Beeth gesagt hat, dass es jetzt noch nicht diesen ganz klaren Kurs der SPD gibt. Aber es gibt, da haben Sie recht, Herr Kehler, diese Bestrebungen von Lars Klingbeil. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass er nach dem ganzen Schock möglicherweise eher mehr Möglichkeiten hat, diesen Kurs in die Mitte, und jetzt fragen Sie gleich, welche Mitte, würde ich kurz was zu sagen, dann auch wirklich einzuschlagen. Ja. Und ich glaube, unter Mitte versteht er, wenn ich ihn richtig verstehe, Lars Klingbeil, eben für die Leute, die tatsächlich Arbeit haben, weniger Arbeit suchen, damit aber den Eindruck haben, subjektiv nicht gut über die Runden zu kommen. Und ja, ich denke, dass die SPD tatsächlich gut beraten wäre, diesen Weg zu gehen, weil der weiter links ist ihnen durch die Linkspartei ja verbaut. Deswegen sehe ich nicht, dass Frau Baas da jetzt so stark nach links abbiegen will mit der SPD. Und wie gesagt, ich glaube, nachdem sie sich jetzt alle in die Augen gucken und 500 Leute sagen, sie waren es nicht, wie Sie ja erstmal ja zu Recht gesagt haben, könnte das auch eher disziplinierend wirken. Es wäre nicht das erste Mal. Ja? Man denke an die SPD, nachdem Andrea Nahles vom Hof gejagt wurde, da war man dann auch zugegebenermaßen nicht sehr lange, aber doch eine ganze Weile vergleichsweise geschlossen. Ich könnte mir einen ähnlichen Effekt vorstellen, sodass sich diese Niederlage noch in eine Art von Sieg für Lars Klingbeil umdreht.
Aber Bärbel Baas will doch die Partei ganz deutlich nach links führen. Das war ja in ihrer Bewerbungsrede unüberhörbar. Die bedient da auch ein Vokabular, das wirklich aus der Linkspartei stammen könnte, mit dem Feindbild, der in Anführungszeichen zu verstehen, der Reichen und des unverdienten, angeblich unverdienten Vermögens. Das war schon auch mit recht antikapitalistischer Agitation. Und es kam sehr, sehr gut an. Also sie ist sehr bejubelt worden. Und ich glaube schon, dass es da ein Bedürfnis es auch in der Basis gibt. Das jedenfalls wirkte der Parteitag so auf mich. Und da gibt es, so würde ich das eher, Sie sprachen gerade, Herr Kuss, von Sehnsucht, da würde ich das eher sehen. Es gibt so eine Sehnsucht, wieder weiter nach links zu gehen. Jetzt ist aber die Frage, wir haben in der Linkspartei 2 junge, dynamische Vorsitzende, die das geschafft haben. Das mag man ablehnen oder befürworten, aber junge Leute zu erreichen, ich sehe nicht, dass die SPD da eine Chance hat.
Also ich würde da widersprechen, weil Bärbel Baas hat ein ganz großes Problem. Sie muss die große Bürgergeldreform machen und da wird die Union der SPD einiges abverlangen und auch die öffentliche Meinung wird der SPD da einiges abverlangen. Da ist der Druck sehr, sehr groß, weil das war ja eine Reform, man hat immer gesagt, man will jetzt Hartz IV überwinden und ist dann aber gelandet bei einer Politik für Sozialhilfeempfänger, statt Politik für die arbeitende Mitte zu machen. Und das hat extrem viel Vertrauen gekostet. Das war ein Riesenmobilisierungsthema für die AfD wie für die Union. Und da wird jetzt halt eben eine Korrektur erwartet. Und da muss Bärbel Baas liefern. Und ich sehe es wie Herr Kurs. Ich glaube auch, dass es disziplinierend wirken kann, was jetzt passiert ist, weil die SPD weiß, so ein Unfall darf nicht noch mal passieren. Und man muss jetzt halt irgendwie versuchen, mit der Union irgendwie zu liefern, weil man nur diese Chance hat, mit dieser Regierung jetzt irgendwie gemeinsam erfolgreich zu sein. Und Friedrich Merz tut ja gerade alles dafür, Lars Klingbeil zu stärken. Er hat direkt nach diesem Wahlergebnis am Freitag versucht, ihn anzurufen und sagt ja sogar auch, er würde sich freuen, wenn die SPD wieder auf 20% kommt. Er sagt dann auch, die Union natürlich weit über 30, dass man dann deutlich über 50 ist, eine stabile Mehrheit bilden könnte. Aber das sind ja schon so Mechanismen, wo die Union auch merkt, sie haben jetzt nichts davon, wenn Klingbeil irgendwie geschwächt wird. Und das kann halt durchaus auch helfen jetzt beim Schmieden von Kompromissen.
Ich würde vielleicht auch noch eins ergänzen wollen, was wir sollen nochmal, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen, was ist eigentlich Basis und was sind Parteitagsdelegierte. Ja, das sind nämlich nochmal zwei Paar Schuhe, weil also ein Bundesparteitagsdelegierter, das ist schon eine Hausnummer zu Hause. Ne? Also sage ich jetzt mal in den Landesverbänden. Und wir kennen ja, dass die Basis dem Koalitionsvertrag mit über 80% Punkten in der Urabstimmung zugestimmt hat. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die Basis den Vorsitz hätte wählen können, dann hätte Lars Klingbeil jenseits von 80% bekommen. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied. Deswegen, ich glaube, das ist nicht gleichzusetzen, weil er ist sehr beliebt. Gleichzeitig ist es natürlich so, die SPD hat sich jetzt einen ins Bein geschossen ohne Not. Die beiden beliebtesten laut Politbarometer beliebtesten Politiker der Republik aktuell sind in der Reihenfolge Boris Pistorius und Lars Klingbeil.
Und Pistorius haben sie nun auch ziemlich beschädigt.
Genau, Pistorius hat er auch nochmal seine Debatte. Also dieser Parteitag wird insgesamt einer sein, den man so schnell wie möglich versucht vergessen zu machen. Insofern bin ich bei Ihnen beiden, dass die SPD da eher diszipliniert sein wird und eher Klingbeil, wenn er durchhält, was ich glaube, weil er wirklich auch ein starker Politiker ist, dass wir das im nächsten Parteitag unter umgekehrten Vorzeichen sehen werden.
Lassen Sie mich den Ball mal aufnehmen, Herr Koss, was wir gerade gehört haben. Wie nehmen eigentlich der Funktionärskörper, nämlich jetzt, sage ich mal, der SPD, also die Hauptamtlichen, die ja viele Delegierte stellen, die Amts- und Mandatsträger, auch viele Delegierte auf einem Bundesparteitag, wie nehmen die eigentlich Realität wahr? Denn die Realität erzeugt ja letztendlich dann, wenn es gut läuft, Wählerstimmen und dann auch bei der Wahl ein gutes Abschneiden. Auch unter der Prämisse, dass bei der Wahl am 23. Februar 1,7 Millionen Wähler von 2021 zur Union gegangen sind und 700.000 zur AfD.
Also zunächst muss ich sagen, hier zwingen Sie mich jetzt zu ziemlich viel Spekulation, weil wenn ich das wüsste, wie die Leute, die als Funktionäre auf dem SPD-Parteitag sitzen, die Realität wahrnehmen, dann hätte ich wahrscheinlich mein nächstes Forschungsprojekt eingeworben, aber ich will mich trotz allem versuchen. Zunächst, Herr Staudt, Sie haben vollkommen recht, ne? Ich hätte sowas sagen sollen wie Funktionärsbasis quasi, ne? Die Leute, die zwar Rollen spielen in der SPD, aber dann eben doch nicht ganz vorne dran stehen, um die ging es mir. Und ich glaube, dass die in ihrer Wahrnehmung eben sehr durch die Vergangenheit geprägt sind, notwendigerweise sozusagen. Die sind ja rein sozialisiert worden in aller Regel in die Partei und selbst wenn sie neu sind, dann sind sie von jemandem da rein sozialisiert worden, der sozusagen Erwartungen und Traditionen mitgegeben hat. Und diese Erwartungen und Traditionen, die haben eben mit der Realität, in der die SPD sich jetzt gerade befindet, einer 16-Prozent-Partei, sehr, sehr wenig zu tun. Und durch diese, das nennt man dann wohl kognitive Dissonanz, sind Frustrationen ein Stück weit einfach vorprogrammiert. Jetzt sollte man nicht alles von diesem Ergebnis, das hat auch schon jemand gesagt in der Runde, dem würde ich voll zustimmen, ne? 5% mehr und vielleicht hätten wir uns schon gar nicht darüber mehr unterhalten, herinterpretieren. Aber dass es sozusagen so ein Faust-in-der-Tasche-Gefühl in der SPD gibt, ich würde jetzt fast so weit gehen und sagen, ja, wie sollte es denn anders sein? Und dann vielleicht noch ein Satz. Man neigt ja immer dazu, wenn irgendwas schief geht, dafür Gründe zu suchen. Das halte ich erstmal für absolut nachvollziehbar. Aber dann neigt man zusätzlich dazu, diese Gründe an Personen festzumachen. Und das, denke ich doch, ist schwieriger, als man meinen sollte. Weil die SPD hat sicherlich ein Problem nicht. Sie hat auf jeden Fall mal bis mit ganz vielen Konstellationen und Persönlichkeiten an ihrer Spitze versucht. Und unterm Strich geht die Reise seit mindestens der Jahrtausendwende bergab. Ne? Durchgängig. Da könnte man sich dann schon mal die Frage stellen, ob es vielleicht strukturelle Gründe gibt. Und jetzt soll das hier kein Co-Referat werden. Aber wenn man sich nur mal vor Augen führt, dass in den 1960er Jahren der Anteil der ArbeiterInnen, braucht man da fast noch nicht sagen, an der Bevölkerung bei knapp 50% lag und der heute so um die 15% sich einpegelt, dann hat die SPD halt einfach ein strukturelles Problem, das auch mit dem Wandel sozusagen der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftlichen Bedingungen zu tun hat, für das sie dann auch nicht so viel kann. Das soll jetzt nicht alles entschuldigen, was in den letzten Jahren vorgefallen ist, aber eine Arbeiterpartei ohne Arbeiter ist per se erstmal, sagen wir mal, sehr herausgefordert. Und das ist eben die Welt, in der die SPD sich findet. Und gleichzeitig aber diese Arbeiter, von arbeitenden Menschen viel stärker geprägte Realität ist die, wie die Funktionäre die Welt sehen. Und dazwischen ist eine riesengroße Lücke und die klafft und das sorgt für Frustration.
Ich glaube, die Mehrzahl der
ohne jemanden zu entschuldigen.
Ja, die Mehrzahl der Arbeiter inzwischen ja auch bei der AfD sind, wenn ich ja. Soziogramm der...
SPD ist Platz 3 bei den Arbeitern.
Ne? Das Soziogramm der Bundestagswahl noch richtig im Kopf hat. Diese Bilanz von Lars Klingbeil, letztendlich hat man ihm vielleicht vorwerfen können, dass er Olaf Scholz nicht vom Unheil abgehalten hat, nochmal als Kanzlerkandidat anzutreten. Dass er Saskia Esken, ja, beiseite geschoben hat, die der SPD nicht wirklich geholfen hat. Große Kritik auch an Hubertus Heil für die doch ziemlich misslungene Bürgergeldreform. Und er hat ja auch, muss man sagen, immerhin Rolf Mützenich und Ralf Stegner in Schach gehalten, die ja die 1980er Jahre aus dem parteieigenen Mausoleum exhumieren wollten. Also eigentlich hat er ja einen sehr pragmatischen Kurs eingeschlagen, der möglicherweise ja auch wieder Wählerinnen und Wähler anspricht, um die SPD zu wählen.
Ja, ich finde das auch. Ich finde auch, dass der Kurs an sich nicht, also strategisch gesehen, nicht völlig falsch wäre. Aber ich möchte doch intervenieren, dass wir das der SPD hier nicht so einfach machen. Es ist natürlich richtig, dass es große Transformationen gibt und die Gesellschaft sich sehr verändert hat. Aber sie ist doch inhaltlich auch sehr diffus. Es gibt viele Wähler, also Sie haben jetzt Stegner und Mützenich genannt, die sich fragen, welche Partei wähle ich mit meiner Position zur richtigen Russlandpolitik? Da weiß man bei der SPD gerade nicht so genau, woran man ist. Ist das jetzt der pazifistische Flügel oder ist es doch näher an der Union? Unterstützen Sie die Ukraine wirklich oder gibt es dann vielleicht ein zweites Manifest? Und wenn man Klarheit will, dann wählt man doch eher die Union. Also wenn man den pro-Ukraine harten Kurs weiter verfolgen will oder wenn man den pazifistischen Weg gehen will, eher die AfD oder die Linkspartei. Und das gilt für viele Fragen, zum Beispiel auch was die Mietentwicklung betrifft. Das hat die Linkspartei besetzt, viel klarer, als das der SPD gelungen ist. Und so stellen sich doch viele Wähler die Frage, woran wäre ich, wenn ich die SPD wähle, dann wähle ich sie lieber nicht. Und diesem Problem müssen sich die Sozialdemokraten stellen. Und ich finde nicht, sie können sich dann zurücklehnen und sagen, ja, aber die Gesellschaft hat sich so gewandelt. Eigentlich ist das ein historischer Erfolg der SPD, dass es einen solchen Wohlstand in der Gesellschaft gibt, dass die Arbeiter aufsteigen konnten, dass es viel mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Und die SPD hat es aber versäumt, aus diesem Erfolg etwas zu machen und sich mit neuen Ideen so zu profilieren.
Und wenn ich da vielleicht einhaken dürfte.
Darf ich ganz kurz, Carsten, einen kleinen Moment.
Dann ja, ich würde gerne einhaken, genau. Eben, ich glaube, es ist halt sehr, sehr stark dieser Vertrauensverlust. Ich meine, die SPD hat die Bundestagswahl 2021 gewonnen, zum Beispiel mit dem großen Versprechen 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Konnte nicht erfüllt werden. Es ging immer um das Thema Respekt oder ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten sagt die SPD, wir müssen mehr umverteilen an die Erbschaften ran, an die Vermögen ran und dann stärker mittlere und untere Einkommen zu entlasten. Weil wir bekommen jetzt ja zum Beispiel ein riesiges Problem mit den Sozialbeiträgen, Krankenkasse, Rente, Pflege, alles wird teurer. Und am Ende geht es immer um das Portemonnaie. Was haben die Leute in der Tasche, gerade die unteren mittleren Einkommen? Und da hat die SPD oft eben enttäuscht und konnte nicht entsprechend liefern. Und ich glaube, das fällt ihr immer wieder auf die Füße. Und beim Thema Verteilungsfragen stoßen sie immer wieder an die Regierungsrealität. Das ist ja immer das Dilemma. Man ist in Koalition mit der Union und kann dann letzten Endes gar nicht das umsetzen, was man eigentlich verspricht. Und das macht es halt so schwierig. Und ich finde es dann auf so einem Parteitag immer interessant. Dann wird da immer der Paketbote wird immer beschworen, die Pflegerin, dann wird das Gespräch am Küchentisch beschworen, da erweckt man aber den Eindruck, die Supermarktkassierin, immer der Eindruck erweckt, man weiß genau, was da Sache ist und was die Leute bewegt, nur diese Leute wählen oft nicht mehr die SPD. Und diese Frage, warum das so ist, die wird sich viel zu wenig gestellt.
Herr Koss.
Ja, danke schön. Herr Kehler, Sie machen die Moderation, aber jetzt habe ich schon mal eine Frage an die Runde. Ja? Bei welcher Partei weiß man denn, was man bekommt und welche Partei ist denn so klar aufgestellt, wie jetzt hier in der Runde so ein bisschen die als Folie aufgemacht wurde?
In der Ukraine-Politik zum Beispiel stimmt das doch. Es ist vollkommen klar, für die Union steht und die Grünen und die AfD.
Aber der Union, Herr Kretschmer, einen ähnlichen Kurs wie Stegner und Mützenich in Sachsen.
Ah, das auch, aber... Jetzt, wofür steht die Union? Die Union ist doch im Kern eine Partei, die sozusagen die Wirtschaft ankurbeln will. Ja, Sicherheit ist das eine, da mag ich Ihnen, obwohl Herr Ismar auch recht hat, schon noch zustimmen, Frau Bethke. Aber die Union, der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz ist doch dafür bekannt, als Wirtschaftspolitiker bekannt zu sein. Aber Inhalte gibt es doch da keine. Die Kompromisse, die die Union sich von Lars Klingbeil vorneweg und der SPD hintendran hat abbringen lassen, haben nichts zu tun mit dem Programm, für das die Union angetreten ist in der Bundestagswahl. Ich brauche gar nicht mit der Schuldenbremse ankommen, weil die war ja sogar noch bevor Friedrich Merz aufgelöst, quasi bevor Friedrich Merz zum Bundeskanzler überhaupt nur gewählt worden ist. Sowas würde ich jetzt fast sagen, hätte ein SPD-Politiker mal machen sollen. Dann hätten wir, glaube ich, erlebt, wie jemand vom Hof gejagt wird. Also, und selbst bei der AfD, die keinerlei Verantwortung trägt, wo ist denn der Wirtschaftskurs der AfD? Will die jetzt sozusagen einen völkischen Sozialstaat, wie einige Landesverbände, oder will die neoliberales Selbstvorsorgesystem, wie es zumindest Alice Weidel bis heute propagiert? Das ist alles vollkommen unklar. Und deswegen würde ich noch mal sagen, dass das mit, ohne das zu entschuldigen, aber man kann es eben erklären, dass das mit gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu tun hat, die so kleinteilige und einander widersprechende, sagen wir mal, Konfliktlagen hervorruft, dass man da sozusagen als Partei, selbst wenn man im 20%-Segment unterwegs ist, keine klare Position zu entwickeln kann, weil einem dann immer die Hälfte der Funktionäre, Mitglieder, Wähler, alles eigentlich von der Stange zu gehen droht. Und daraus resultiert diese Ambivalenz, die uns nur bei einigen Parteien, die uns den Gefallen tun, sich auf offener Bühne selbst zu zerfleischen, klarer vor Augen geführt werden als bei anderen, die ihre Konflikte doch noch etwas gediegener oder zumindest weniger sichtbar im oft beschworenen Hinterzimmer ausüben.
Also ich würde zustimmen bei der Frage, wer bietet eigentlich gerade die Orientierung, die gesellschaftliche Orientierung? Sie haben den Fall angesprochen, vor wenigen Wochen haben wir noch drüber gesprochen, die gebrochenen Wahlversprechen von Friedrich Merz, die ja wirklich sehr beeindruckend sind, sage ich jetzt mal, auf der Strecke. Wir haben die Grünen, die in der Sinnkrise sind. Wir haben die Linke, die jetzt gerade mal eine Wiederauferstehung gefeiert hat, aber mehr eine mediale. Keiner weiß, wie lange hält das am Ende. Hat das überhaupt eine Tragfähigkeit? Wir haben eine FDP, die sich irgendwo gerade versucht, sich wieder zu finden, oder ich glaube eher nicht. Und das heißt, letztendlich ist das tatsächlich so, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich tatsächlich ich glaube, dass dieser Effekt, den wir jetzt gesehen haben und den Sie auch schon mehrfach auch angesprochen hatten, auch hier in der Runde, eher dazu führt, tatsächlich Klingbeil und die SPD zu stabilisieren. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, es kam ja jetzt sofort wieder danach, es kriegt der 65%, jetzt sind wir wieder im Ampelmodus, jetzt zerbricht das alles und die Koalition fliegt auseinander und dann gibt es vielleicht noch Neuwahlen. Da sehe ich alles überhaupt nicht. Und da sehe ich weder innerhalb der SPD noch ganz woanders irgendjemanden, der ein Interesse daran hätte. Und ich glaube tatsächlich, wir haben schon oft gesagt, die mediale Aufregung zwischen 65% und 72% ist einfach massiv. Ja. Und
aber ich
die Frage,
bin nicht bereit,
Substanz
die Verantwortung den Medien nur zuzuschieben. Ich finde nach wie vor, dass die SPD hier zu leicht davon
kommt.
Und die Widersprüche der anderen Parteien, die es ja gibt, auch zwischen Programmatik und Umsetzung, entschuldigen doch nicht die Versäumnisse der SPD und auch der wirklich tiefen Identitätskrise, in der sich die SPD findet. Und ich spreche auch hier aus demokratischer Sorge sozusagen. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt die Position einer Partei teilt oder nicht, ist in an dieser Lage, wir haben nach wie vor eine multiple Krisenlage, Sie wissen das alle, wenn eine demokratische Partei dermaßen geschwächt wird und sich selber schwächt und nicht in der Lage ist, sich von innen heraus zu stabilisieren, und ich teile da Ihren Optimismus nicht, ich glaube nicht, dass das Scheitern von, wenn man das so sagen kann, oder der Dämpfer von Klingbeil automatisch eine disziplinierende Wirkung haben könnte. Ich glaube auch nicht, dass die Koalition jetzt platzt, da würde ich zustimmen, aber was die Zukunft der SPD betrifft, finde ich, ist das vollkommen offen, weil sie keine Antwort finden.
Nein, also auf diese offen ist es, Entschuldigung, aber offen ist es nicht, weil Klingbeil, ich habe es vorhin schon gesagt, mein Klingbeil hat schon ein Machtgemetzel angerichtet nach dieser Wahl.
Nein, ich meine offen, ob sie noch weiter absinken werden.
Ich will auf der anderen Seite auch sehen, alle, die er letztendlich dann auch Mützenich, Stegner ist nichts mehr, das sind im Prinzip, ich meine, er hat schon klar die Machtdemonstration vorführt, auch in Richtung der Partei, und hat eigentlich die größten Querulanten entsorgt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Weil die sind jetzt natürlich so Loose Cannons, und, ne, die dann auch eher bereit sind, gegen die Linie zu gehen.
Und haben Bundestagsmandate. Oder gibt es eine Koalition mit einer knappen Mehrheit, haben Sie auch gesagt.
Ja, aber besser eine Loose Cannon ohne Fraktionsvorsitz als eine mit Fraktion.
Aber ich glaube, es gibt drei oder mehrere Wegmarken jetzt, die, glaube ich, für die SPD entscheidend sind. Wir haben Kommunalwahlen im Herbst in Nordrhein-Westfalen und da sieht es ganz schlecht aus. Da könnte eine neue Unruhe entstehen. Dann vor allen Dingen die Landtagswahl nächstes Jahr im Frühjahr in Rheinland-Pfalz. Wenn Rheinland-Pfalz verloren geht, dann entsteht, glaube ich, noch mal eine ganz andere Unruhe.
Das kann es nicht. Den Wahlkampf mache ich ja.
Okay, das ist jetzt die Ansage.
Wir können ja jetzt als Beispiel andere Landtagswahlen nehmen, wie Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt.
Aber Rheinland-Pfalz ist halt schon symbolisch einfach sehr wichtig, weil man da schon sehr lange erst mit Malu Dreyer, jetzt mit Herrn Schweizer, den Regierungschef stellt, und deswegen ist das schon sehr wichtig. Und dann ist natürlich die Frage, im Moment sehen wir, die Union legt etwas zu in den Umfragen, aber die SPD ist jetzt mit 15% noch unter dem Bundestagswahlergebnis von 16,4%. Und da wird es natürlich schon auch darauf ankommen, ob da eine Trendwende...
Ich wollte ja nochmal auf die Folgen für die Koalition, ist ja auch wichtig, nicht nur, weil Friedrich Merz ganz sorgenvoll angerufen hat am vergangenen Freitagnachmittag. Jetzt, wenn da einige als Loose Cannons unterwegs sind, wenn die Stellung von Klingbeil als Vizekanzler auch erschüttert ist in der Koalition, dass er sich vielleicht der eigenen Leute nicht mehr sicher sein kann oder jedenfalls einiger nicht. Was bedeutet das für die Koalition? Die haben ja diese Woche noch den Koalitionsausschuss. Da geht es um lauter unerfreuliche Sachen. Stromsteuer, rauf, runter, was jetzt? Runter für alle oder nur für einen Teil? Mindestlohn, war das okay gewesen? Was wird aus der Wehrpflicht? Große Unzufriedenheit bei der Union. Bürgergeld würde die Union am liebsten schon vorgestern vom Tisch geräumt haben. Was heißt das jetzt? Wie sehr kann die Union jetzt aus Sicht auch von Merz noch auf Klingbeil vertrauen, dass er auch dann Abmachungen, Vereinbarungen, Koalitionsvertrag, das, was man als Kompromiss braucht, um Deutschland voranzubringen, noch durchsetzen in der eigenen Fraktion?
Na, er hat ja gar keine andere Wahl. Er muss darauf bauen. Und es gibt ja schon noch mal einen Unterschied zwischen dem inneren Zustand der SPD und der Lage als Koalitionspartner. Und was ich vernehme, ist, dass sie auf dem Weg einer Einigung sind, was jetzt das Streitthema Senkung der Stromsteuer betrifft. Morgen ist der Koalitionsausschuss. Ich gehe nicht davon aus, dass das eskalieren wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass diese Koalition die Ampelstreitkultur wiederbeleben wird. Das wiederum würde ich jetzt nicht so aufbauschen, auch aus medialer Sicht. Aber es bleibt natürlich eine Grundanspannung bestehen. Es ist eine knappe Mehrheit. Es sind schwierige Zeiten. Es sind große Herausforderungen zu stemmen. Und wenn eine Partei im Inneren angeschlagen ist und beschädigt ist und, wie ich finde, desorientiert, wird das alles nicht einfacher. Und ich möchte auch nicht in der Haut von Klingbeil stecken gerade.
Frage ich mal anders, Georg Ismar. Wie groß ist denn die Versuchung bei der Union, diese Situation jetzt auszunutzen, diese scheinbare Schwäche von Lars Klingbeil?
Die Versuchung ist, glaube ich, relativ klein. Und ich finde etwas, und das beruhigt mich auch als Staatsbürger, es ist etwas ganz Interessantes jetzt in den vergangenen Tagen eigentlich passiert. Wenn wir einmal ganz kurz uns die Genese angucken, dieser Debatte um die Stromsteuersenkung. Koalitionsvertrag war versprochen, kommt für alle. Da hat man festgestellt, es fehlt Geld, das kostet über 5 Milliarden im Jahr jährlich. Wenn man das für alle macht und jetzt erstmal nur für das produzierende Gewerbe, insgesamt 600.000 Betriebe im Land. So, und dann war das ein Beschluss, den haben Merz und Klingbeil zusammengefasst. Aber scheinbar gab es keine Rückkopplung in der Union. Herr Spahn, Herr Lindemann, Herr Wüst, Herr Söder, alle sind auf Klingbeil losgegangen, haben gesagt, so geht's nicht. So, und dann war die SPD natürlich zu Recht sehr sauer, weil man das sozusagen mit Herrn Merz verabredet hatte. Und jetzt räumt zum Beispiel der Kanzleramtschef ein, da haben wir als Union Fehler gemacht, auch kommunikativ. Vielleicht ist das nicht ausreichend rückgekoppelt worden mit Bund und Ländern innerhalb der Union. Und man räumt da sozusagen einen Fehler auch ein. Und ich glaube, das ist als vertrauensbildende Maßnahme nicht zu unterschätzen. Und das hat es so bei der Ampel eigentlich nicht gegeben. Da waren alle irgendwie in ihren Schützengräben und sind da auch geblieben. Und dann hat es sich eigentlich immer weiter verschlimmert. Und wenn man halt eben aus dieser etwas missglückten Genese dieser Strompreisdebatte lernt, dass man sich besser abspricht und dass man nicht versucht, da Geländegewinne zu machen, dann ist das, glaube ich, schon ein Riesenvorteil. Und es kann halt Klingbeil am Ende auch helfen, auch sozusagen auch die eigenen Reihen zu schließen innerhalb der SPD. Aber es kommen jetzt jede Menge unangenehme Themen und ich glaube, Knackpunkt wird wirklich auch diese ganze Bürgergeldgeschichte. Wie viel Geld kann man da am Ende einsparen? Die beste Maßnahme wäre natürlich, dass man möglichst viele Menschen wieder in Arbeit bringt, dass das Wirtschaftswachstum anspringt, weil dann hat man automatisch auch weniger Leute im Bürgergeld.
Vielleicht sollten wir einen Aspekt noch mal beleuchten, der gehört jetzt wieder ein bisschen mehr zur Personalpolitik. Der SPD, sie hat ja weiterhin, Herr Koss, eine Doppelspitze. Bislang war es ja mit Klingbeil und Esken so, good guy, bad girl. Jetzt ist Frau Baas, die Co-Vorsitzende, die vor Kraft wahrscheinlich kaum laufen kann im Moment. Also der Unterschied in der Zustimmung auf dem Parteitag, das ist ja auch hängen geblieben. Also nicht nur die 65% als schlechtes Ergebnis, sondern der Riesenabstand zu Bärbel Baas. Werden da jetzt die Gewichte neu austariert? Muss möglicherweise Lars Klingbeil mehr Macht teilen?
Ich glaube, das ist jedenfalls, das Teilen würde ich kurz mal hinten anstellen. Das neu austarieren sehe ich weniger aus zwei Gründen. Das eine, Lars Klingbeils Parteitagsergebnisse zeigen, dass nach den 95 vor den 65% Zustimmung sein kann. Ja? Das heißt also, Frau Baas hat möglicherweise jetzt erstmal nur Phase 1 abgeschlossen und Phase 2 kommt dann. Und das ist jetzt mal ein anderer Punkt. Phase 2 hat auch schon einen Namen, nämlich das Bürgergeld, das zu renovierende sozusagen. Und deswegen glaube ich, die linke Rhetorik ist möglicherweise auch die sie ja anschlägt, das hatten Sie, Frau Bethke, vorhin ja völlig zu Recht betont, ne? Ist möglicherweise die Watte, in die man das harte Osterei des Verhandlungsergebnisses über das Bürgergeld dann einpacken will. Oder Frau Baas konkret das einpacken will. Und ob sie dafür vom nächsten Parteitag wieder gefeiert wird, da habe ich große Zweifel. So, und das führt mich zu der Machttarierung. Ich glaube, es wird weiter bei einer Arbeitsteilung bleiben, aber Frau Baas wird, wenn nicht jetzt schon, dann sehr bald, glaube ich, sehr stark auch ins operative Geschäft reinrutschen müssen, da wo Lars Klingbeil halt schon lange ist. Ne? Als Bundestagspräsidentin ist Repräsentation eine wesentlich größere Geschichte und die Story mit der Sozialhilfe und den Turnschuhen ist jetzt auserzählt. Jetzt geht's ans Machen. Und da werden beide, glaube ich, früher oder später aufgrund der vielen Pfeile, die durch die SPD fliegen, Rücken an Rücken sich wiederfinden. Das würde ich jedenfalls erwarten.
Herr Staus, ist das möglicherweise ein strategisches Dilemma, dass anders als bisher beide Vorsitzende jetzt im Bundeskabinett sind und noch dazu in zwei Funktionen, die von Natur aus in Gegensatz geraten können? Der eine, der den Finger auf der Kasse hält und die andere, die sagt, also ich brauche für diese und jene Sozialmaßnahme sehr viel Geld. Ja, wäre ja keine große Überraschung, wenn das so käme. Ist das ein Problem für die?
Es erfordert auf jeden Fall sehr viele Gespräche. Und das Gute an Klingbeil und Baas ist es, glaube ich, dass sie tatsächlich sehr intensiv miteinander sprechen. Immer dafür ist Klingbeil ja letztendlich auch in der Partei bekannt. Ich glaube, aber insgesamt ist es so, man muss auch in die Machtverhältnisse noch mal ein bisschen einfließen lassen. Wer hat jetzt eigentlich gerade die Strahlkraft nach außen? Und so ein Parteitag hat für die meisten Menschen im Land herzlich wenig Bedeutung. Und ob der 65 oder 75% kriegt, ist ihnen auch wurscht. Aber Lars Klingbeil ist eben nach wie vor einer der beliebtesten Politiker der SPD überhaupt auf Bundesebene und einer der beliebtesten Politiker der Republik. Bärbel Baas ist im Moment eine Wette auf die Zukunft, weil sie kennt eigentlich kaum jemand außerhalb der Partei. Und auch die 3 Jahre als Bundestagspräsidentin haben nicht dazu geführt, dass sie jetzt wirklich ein Name ist, der eine Strahlkraft außerhalb der Partei hat. Das heißt, im Moment müssen eigentlich beide aufeinander zugehen. Und ich glaube, wenn sie es könnten, würde wahrscheinlich Baas sagen, komm, ich nehme mal 8% von meinem Ergebnis runter und gebe es dir, weil sie hätten wahrscheinlich beide mehr Ruhe miteinander, als wie es jetzt gekommen ist.
Wie machtbewusst ist Bärbel Baas
eigentlich? Oh, ich glaube, sie ist sehr machtbewusst. Und man darf sie absolut nicht unterschätzen. Sie ist ein, wie wir schon mehrfach gehört haben und wie sie auch gerne erzählt, einen steinigen Weg gegangen, um dahin zu kommen, wo sie ist. Aber dass sie jetzt da ist, und wir haben es auch gesehen, mit welcher Präsenz sie dann auch aufgetreten ist, auch bei ihrer Rede. Sie haben gesagt, sie war sehr pointiert, aber man darf nicht vergessen, eine SPD, die keine Vermögenssteuer mehr fordert, die braucht ja auch kein Mensch mehr. Und insofern glaube ich, sie ist schon jemand, mit dem man auf Dauer rechnen muss. Und sie wird aber, glaube ich, auch Konflikte in der SPD aushalten. Und sie geht da mit einem gewissen Selbstbewusstsein rein. Und wie gesagt, 95% ist eine Fallhöhe. Da werden wir dann sehen. Ich glaube aber auch, dass sie eine Sprache spricht, die den Delegierten im Zweifelsfall auch nochmal erklärt, warum das jetzt halt sein muss.
Die Koalition ist ja mit einer enormen Erwartungshaltung jetzt ins Rennen gegangen. Oder hat diese erzeugt, diese Erwartungshaltung. Wir haben es schon angesprochen, Wehrpflichtsteuer, Sozialreformen, Investitionsbooster, also alle wichtigen Themen. Wie groß oder wie weit steht denn dieses Zeitfenster noch auf für Merz und Klingbeil, das alles in dieser Legislaturperiode noch umzusetzen? Also ab der zweiten Hälfte, sagt man ja immer, wird es dann nicht mehr so sehr viel laufen.
Ja, also aber auch da würde ich sagen, Sie haben kaum eine andere Wahl. Mhm. Sie müssen jetzt, ich finde immer diese Formulierung so ein bisschen blöd, aber Sie müssen tatsächlich liefern. Und sie müssen zeigen, dass sie funktionieren als eine geschlossene Koalition. Sie müssen zeigen, dass sie es anders machen als die Ampel. Und es gibt dabei aber noch einen ganz entscheidenden Faktor, über den wir hier noch gar nicht gesprochen haben, nämlich was den Umgang mit der AfD betrifft. Da hat ja die SPD auf dem Parteitag diesen Beschluss gefasst, Vorbereitungen zu treffen für ein AfD-Verbotsverfahren. Ich halte das aus strategischen Gründen für den falschen Weg. In der Union ist gerade noch eine große Skepsis, um es mal diplomatisch zu formulieren.
Ablenkungsmanöver der SPD?
Nein, das ist kein Ablenkungsmanöver, so verstehe ich das nicht. Das ist etwas ganz Identitätsstiftendes. Das war ja seit jeher für die Sozialdemokraten wichtig, ihren Kampf zu zeigen gegen den Rechtsextremismus. Und als politisch vernünftiger Mensch kann man an sich dagegen auch nichts einwenden. Ich fand das nur strategisch wirklich problematisch aufgezogen. Und so schnell dann immer vom Faschismus zu reden, das halte ich jetzt auch in der Sache nicht für dienlich. Aber die Frage ist ja damit noch nicht beantwortet, was macht diese Koalition damit. Die Union sieht das anders als die SPD. Die AfD ist leider nach wie vor eine starke Kraft in diesem Land. Und jetzt reden die Sozialdemokraten zwar davon, sie wollten diese Menschen zurückgewinnen, aber wie sie das genau anstellen wollen, steht vollkommen dahin. Das ist
Frage ist, ob das, was die Union sagt, wir wollen sie lieber politisch bekämpfen, natürlich so erfolgreich sein wird.
Ich bin da auch genau eigentlich der Meinung, weil ich sehe das auch sehr, sehr skeptisch. Es war eben der einzige Moment auf diesem Parteitag, wo alle sozusagen einstimmig dahinter standen. Und das war irgendwie so ein euphorischer Moment dann. Aber was daraus wird, muss man auf der Strecke sehen. Aber diese Koalition ist ja eigentlich von einer sehr niedrigen Erwartungshaltung ausgekommen nach der Ampel. Und dann sagt man, die kriegen sowieso auch nichts hin. Und das wird jetzt sozusagen die Fortsetzung. Und wenn man jetzt die ersten Wochen von Friedrich Merz gesehen hat, die Deutschen machen sich ein ganz anderes Bild von ihm. Er hat außenpolitisch schon einige gute Auftritte hingelegt. Und da wird jetzt auch anders angesehen, auch seine Werte steigen. So, und jetzt muss halt die Koalition schauen, dass sie gut durch den Herbst kommt. Also es kommen jetzt sehr, sehr viele Gesetzesvorhaben. Wir haben das große Infrastruktur-Sondervermögen. Wenn das wirklich auf die Straße kommt und da wirklich investiert wird und die Leute vor Ort was sehen, dann kann da schon einiges auch sich zum Positiven entwickeln halt. Und dann geht es natürlich um Wirtschaftswachstum. Wenn das halt irgendwie gelingt und irgendwie mal wieder eine etwas positive Stimmung in dieses Land kommt, also sind ja Weltmeister darin, alles super schlecht zu reden und immer noch schlechter und auch jede Koalition, die jetzt im Prinzip da ist, schlecht zu reden. Und ich glaube, wenn man da auch so beim Bürger zu einem gewissen Mentalitätswandel kommen würde, dann wird das auch insgesamt helfen.
Herr Staus, Herr Kors, wir haben leider nur noch 60 Sekunden. Glauben Sie denn, dass die Fehler der Ampel, dass die ja im Bewusstsein dieser Koalition sein müssen, dass dieses Bewusstsein hält, dass Sie die vermeiden können?
Ja, ich sehe das schon, weil wir auch letztendlich, und Sie haben es ja gerade angesprochen, diese Regierung hat eigentlich gerade Tritt gefasst, muss man auch sagen. Sie hat es auch die ersten Pflänzchen der Zustimmung zum Bundeskanzler, zur Bundesregierung überhaupt, sehen wir jetzt auch tatsächlich in den Umfragen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich glaube, insgesamt ist die Regierung auf jeden Fall stabil und handlungsfähig.
Herr Koss.
Stimme ich zu.
Ja, gut, dann das war wirklich kurz, dann kann ich mir jetzt für den Abschied etwas mehr Zeit lassen. Wir werden diese Woche ja übermorgen auch nochmal auf die einzelnen politischen Punkte eingehen, die Koalition gerade im Moment bewegt. Ich bedanke mich bei Professor Michael Koss, zugeschaltet aus Lüneburg, Frank Staus, Hanna Bethke und Georg Ismar. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde. Musk, Bezos, Thiel. Die Macht der Tech-Milliardäre. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, unter anderem darin, die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze, die dieses Mal Polen verhängt hat. Bleiben Sie bei uns.